So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei F1 Insider. Diesmal wieder mal ein Interview mit Dr. Helmut Marko. Helmut, schön, dass du dabei bist.
Hallo, schönen guten Morgen.
Genau, so. Das Hauptthema, um das es sich in den letzten Tagen ja drehte, war natürlich Max Verstappen. Max, ja, steht jetzt fest, dass er bei euch bleibt nächstes Jahr. Wie erleichtert bist du denn? Du hattest das ja auch schon bestätigt jetzt.
Max ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er hat all seine Erfolge mit Red Bull Racing erzielt. Er ist überhaupt in seiner Formel 1 Laufbahn immer nur Red Bull Autos gefahren. Und neben seinem fahrerischen Potenzial ist er einfach ein wichtiges Familienmitglied bei uns.
Freust du dich dann auch so über so eine Form von Loyalität, dass er eben durch so langfristig jetzt auch dann nochmal wieder an Red Bull sozusagen bindet?
Nein, er hatte einen Vertrag bis 28 und es war also nichts, was gegen die Verlängerung oder Weiterführung dieses automatischen Vertrages geführt hätte.
Ralf, gerne du.
Ja, ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt, war ja ein bisschen involviert mit Gesprächen und was mir aufgefallen ist, jetzt gibt es Zeitungen, die sagen, er kann ja gar, konnte ja sowieso nicht weg, weil die Klausel hätte er nicht ziehen können, diese Leistungsklausel. Ich habe aber erfahren, dass er die gar nicht ziehen wollte, sondern dass seine Entscheidung zu bleiben unabhängig von der Klausel war, sondern dass die Veränderung letzter Zeit, ich sag mal, Christian Horner wurde ersetzt und Mackes kommt und dass das für ihn zu so einer Aufbruchsstimmung geführt hat, dass es gar nicht mehr um die Klausel ging. Das heißt, er wollte sowieso bleiben. Kannst du dazu was sagen?
Was er für Überlegungen angestellt hat, persönlich und in Diskussion mit seinem Management, das weiß ich nicht, aber von seinen Äußerungen war klar, dass er bleiben wollte und es machte auch Sinn, selbst wenn die Ausstiegsklausel schlagend geworden wäre. Niemand weiß, wie die Situation 2026 ausschauen wird. Motorenmäßig, Mercedes erklärt sich zum Klassenprimus, aber da sind keine Beweise da. Chassismäßig weiß man auch nicht, ob irgendeiner das große Los zieht. Also es ist sehr viel Unsicherheit und rein jetzt aus seiner Perspektive macht es viel mehr Sinn zu bleiben, sich das alles anzuschauen. Und wenn eventuell wir im nächsten Jahr nicht wettbewerbsfähig sein sollte, dass er noch einmal seine Entscheidung überdenkt.
Nun hatte Max sich ja letztes Jahr auch schon sehr stark zu dir persönlich bekannt. Was hat dir das denn eigentlich bedeutet?
Und das war sehr, sehr angenehm und hat mich auch sehr gefreut, dass er solch eine Loyalität gezeigt hat. Und das ist in der heutigen Formel 1 nicht immer der Fall. Oder ist, sagen wir, die Ausnahme.
Nun hat Ralf ja eben auch schon von der Aufbruchstimmung bei Red Bull gesprochen. Wie nimmst du das denn jetzt wahr mit Laurent Mekies als neuem Teamchef in Spa, dann ja auch der Sprintsieg und man fühlte im Motorhome, dass da ein frischer Wind weht. Wie sieht das aus deiner Sicht aus?
Mackies hat einen sehr guten Einstand geliefert, hat die Zeit intensiv genutzt. Er war sicher 14 oder mehr Stunden täglich in München Kins aktiv, hat den Kontakt mit den führenden Kräften gesucht und auch entsprechende Gespräche geführt. Und das, was ihn also auszeichnet oder anders macht, ist, dass er ein exzellenter Ingenieur ist und die Gespräche sich mehr auf die Technik konzentrieren. Und das war ja auch unser Ziel, diesen Posten, obwohl er gesamtverantwortlich ist, aber er braucht nicht ins Detail gehen, beispielsweise Produktion vom RB17 oder Marketing, auch Press Office und all diese Sachen. Diese Abteilungen, genauso wie Red Bull Powertrains, bleiben bestehen, werden aber selbstständiger geführt, sodass das Hauptaugenmerk seiner Tätigkeit auf das Rennteam sozusagen gerichtet ist.
Wer ist
Und
jetzt verantwortlich für Red Bull Powertrains? Ich meine, das war ja auch so eine Horner-Sache. Bitte?
Ben Hutchinson.
Ah, Der hat ja auch einen Namen in der Szene. Also,
ja. Ist er, ein, wie wir glauben, sehr toller Mann. Und auch da sind wir jetzt bei Motor. Da sind wir im Plan, aber natürlich mit den anderen Parametern wie Benzin, Batterie, Einspeisung, dass das mit dem Verbrennungsmotor entsprechend erfolgreich zusammenarbeitet, kann man derzeit nicht sagen, wer da die Nase vorn hat.
Ohne zu sagen, wer die Nase vorn hat, kannst du mal die vier Kriterien nennen, auf die es wirklich ankommt, die man einfach zusammenführen muss? Es ist ja nicht nur der Verbrennungsmotor.
Nein, es ist ganz entscheidend das Benzin. Es ist erstmals absolut carbonfrei. Da arbeiten wir mit Exxon, unserem langjährigen Benzinpartner, sehr erfolgreich zusammen und die Werte sind sehr ermutigend. Batterie haben wir derzeit, wie einige andere, eine Standardlösung, arbeiten aber auch an einer individuellen Batterie. Combustion-Motor ist, glaube ich, bei Ben Hutchinson gut aufgehoben und wir haben ja da die Unterstützung von Ford, die in vielen Bereichen da sehr eng und für uns sehr hilfreich zusammenarbeiten. Und dann kommt natürlich noch die Einspeisung, also die Software, und diese Komponenten zusammenzubringen, wird sicher nicht ganz einfach sein.
Ich würde gerne nochmal zu Laurent Mekis auch zurückkommen. Du hast gesagt, er kümmert sich mehr um die Technik, aber welchen anderen Stil bringt er denn vielleicht auch ins Team rein? Also rein persönlich.
Rein persönlich ist er ein auf die Sache konzentrierter. Das heißt, für ihn ist der Erfolg und die Teamführung im Vordergrund. Er steht mit beiden Füßen am Boden. Das hat es auch schon in Gesprächen mit den Fahrern, die also diesmal mehr um die technischen Details gegangen sind. Und vor allem Yuki Tsunoda hat man ja auch gemerkt im Rennen oder zumindest im Qualifying, dass da ein Sprung vorwärts gelungen ist. Im Rennen war leider die taktische Entscheidung falsch. Man hat ihn zu lang draußen gelassen, aber gut, das ist einigen anderen auch passiert. Das kann einem bei so einem turbulenten Rennen passieren. Also es ist eine andere Stimmung, es ist ein anderer Stil und das ist, was Red Bull eigentlich immer wollte.
Heißt das dann für Yuki Tsunoda, dass er jetzt nochmal eine Chance bekommt, sich zu bewähren unter den neuen Umständen? Das heißt, viele haben ihn ja schon abgeschrieben, dass er nächstes Jahr nicht mehr neben Max im Red Bull fährt. Wird das jetzt nochmal überdacht, weil durch die neue Situation er ja anscheinend auch neue Kräfte freisetzen kann?
Unsere Fahrerevaluierungen machen wir traditionsgemäß nach der Sommerpause und dann wird entschieden, wie die Fahrerpaarung oder vielleicht teilweise auch noch später für das nächste Jahr aussehen wird. Derzeit ist alles offen.
Also Yuki hat noch eine Chance, einfach ausgedrückt jetzt.
Wir schauen uns die Leistungen an. Also es ist weder positiv noch negativ irgendeine Entscheidung gefallen. Okay.
Du hattest ja vor dem Rennen in Spa gesagt, dass ihr durchaus oder dass du durchaus auch noch eine WM-Chance für dieses Jahr für Max siehst. Wie siehst du das denn jetzt nach dem Rennen in Spa? Max hatte ja schon in Spa auch gesagt, naja, du fährst ja nicht das Auto. Er würde sagen, das ist nicht so. Wie habt ihr euch da jetzt geeinigt nach dem Rennen in Spa?
Dass es sehr, sehr schwierig ist. Und wir haben jetzt zweimal, sagen wir so, in der Strategie daneben gegriffen. In Silverstone war der Wetterbericht, alle Wetterberichte, wo immer wir geschaut haben, dass bei 12 Uhr der Regen aufhört. Der Regen kam später und das war dann ein Regenrennen. Da waren wir mit einem flachen Flügel machtlos. In Spa war der Wetterbericht in etwa richtig und wir haben also auf volle Downforce gesetzt. Nur durch diese Startverzögerung von 1 Stunde 40 oder wie viel das war, ist es praktisch ein Trockenrennen gewesen. Und da hier waren wir wieder chancenlos mit unserem Flügel, war ein Überholen unmöglich, wie generell eine Tendenz, ein Kurs wie Spa. Es gab de facto bis auf Hamilton oder so kaum, oder zumindest im Spitzenfeld, keinerlei Überholungen. So, das sind also zwei Rennen, wo wir, wenn alles aufgegangen wäre, weiß wenn, wir absolut vorn mit dabei gewesen wären. Das hat ja auch der Sprint-Sieg bewiesen. Aber die Situation ist deutlich schwieriger geworden. Und das braucht man schon viel Optimismus, um noch an den Titel gewinnen zu glauben.
Kann man denn jetzt die restliche Saison trotzdem auch für andere Dinge nutzen, die dann euch nächstes Jahr zugutekommen?
Dadurch, dass das Reglement so anders ist, in sowohl Motoren- als auch Chassis-Seite, ist die Erfahrungen, die man jetzt, jedes Rennen bringt Erfahrungen. Aber spezifisch für so ein neues Reglement ist da nicht irgendwas Essentielles dabei. Aber generell, wir wollen so gut wie möglich sein. Und das, was vielleicht auch das nächste Jahr wirkt, ist, wie man die Reifen ins richtige Fenster bekommt. Das hat bis jetzt nur McLaren geschafft, die auf Anhieb, auf jeder Strecke, bei jeder Temperatur, bei jeder Reifenmischung, einfach im Reifenverschleiß und in der Reifenaufwärmung die Besten sind. Uns geht es da so wie Mercedes und Ferrari ein Auf und Ab, aber das wird man sicher nutzen, um die Reifen besser zu verstehen.
Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich sag mal eine provokative Frage. Wenn Rob Marshall geblieben wäre, nicht zu McLaren, wären dann die Kräfteverhältnisse jetzt, gerade wo du McLaren erwähnst, genauso?
Diese spekulative Frage, und McLaren hat Rob Marshall, der ein ausgezeichneter Techniker ist und der sicher einen ganz großen Anteil an dem McLaren-Erfolg hat, aber letztlich ist es wie überall auch bei McLaren ein Teamwork, nehme ich an. Aber es ist natürlich gut, wenn du da so einzelne Positionen mit Leuten, die wahnsinnig viel Erfahrung und die auch ein praktisches Renndenken haben, wenn du die im Team hast.
Jetzt ist Red Bull, weil Max so gut ist, ihr habt praktisch im Moment, vielleicht wird es ja anders, ein Wagenteam. Das kann man ja an den Punkten absehen. Max hat alles rausgeholt, die anderen Lawson und dann Tsunoda haben sich mit dem schwierig zu fahrenden Auto, sage ich mal, schwer getan. Ist das jetzt ein Vorteil, dass McLaren zwei Fahrer auf Augenhöhe hat, oder ist das ein Nachteil für sie? Also ist es eher ein Vorteil, dass sie sich Punkte wegnehmen? Oder wie beurteilst du die Situation beim Hauptgegner?
Solange sie so überlegen sind, können sie vorne, also ohne Stallregie, auskommen. Und ich finde das sehr sportlich, dass sie keine Teamorder noch gemacht haben. Aber wenn es enger wird, dann ist es sicher ein Nachteil, wenn du zwei Top-Fahrer, die sich mehr oder minder gleichwertig sind und gegenseitig punkten. Aber das ist derzeit nicht der Fall. Mit dem Vorsprung, den sie haben, riskieren sie ja nichts.
Siehst du Norris in Zukunft stärker, oder ist eher Piastri die Größe, die man, ich sag mal, beachten muss? Also ist er eher der Favorit? Was ist so dein Gefühl oder deine Beobachtung?
Ich glaube, es ist so, dass Piastri der Nervenstärkere ist. Den habe ich noch nie irgendwie emotionell aufgeladen gesehen. Der macht immer das Beste daraus. Norris ist vielleicht auf die einzelne Runde schneller, aber das Gesamtpaket, Piastri, ist für mich das Stärkere.
In der Formel 1 werden ja schnell neue Lieblinge kreiert und das letzte Rennen wird halt auch immer wieder praktisch als Analyse genommen, wie es wirklich ist. Jetzt gibt es schon viele Leute, die sagen, Piastri ist schon auf dem Niveau von Max und wird der neue Verstappen. Ich sehe das eher kritisch. Wie siehst du das?
Piastri hat eine unglaubliche Karriere hingelegt und verbessert sich von Jahr zu Jahr. Der hat im Vorjahr wesentlich oder hatte einige große Schwankungen, je nach Kurs. Das ist heuer nicht mehr der Fall. Aber Verstappen ist Verstappen. Und ich glaube, da ist noch ein gewisser Weg zurückzulegen, aber das Potenzial für einen ganz großen ist sicher gegeben.
Ich glaube, Martin Brandl hat gesagt, er hat vieles gesagt in der letzten Woche, aber ich glaube, er war, der es gesagt hat, Kimi Antonelli soll froh sein, dass er nicht bei Red Bull fährt, dann wäre nämlich schon sein Job los. Kannst du was dazu sagen?
Also, der große Unterschied ist, dass wir, wenn wir Junioren in die Formel 1 holen, sie zuerst bei Racing Bulls fahren, wo sie nicht so einen immensen Druck ausgesetzt sind oder den Druck der Formel 1 generell. Und wir machen auch nicht so eine Hype über einen jungen Fahrer, bevor er in der Formel 1 sitzt. Also das sind schon gewisse Unterschiede.
Wie bewertest du denn, Antonelli? Du bist ja praktisch die Mutter aller Nachwuchsentdecker. Er hat ja relativ gut angefangen und jetzt komischerweise mit mehr Erfahrung lässt er irgendwie nach. Wie erklärst du dir das? Wie würdest du das regeln bei ihm? Ich meine, die haben kein Junior-Team, klar.
Also, dass wenn es bei einem anderen Team geht, das will ich von außen keinerlei Kommentare abgeben. Antonelli ist sicher ein ganz schneller, aber auch sehr junger Fahrer. Und es ist jetzt, komischerweise im Hotel im Spa, wir waren im Sam kurz gesprochen, und er sagt, er hat kein Vertrauen ins Auto. Und sobald er pusht, dann hat er nicht mehr die Kontrolle. Also das ist mehr eine Kopfsache und scheinbar ist das Auto auch, ähnlich wie unseres, im Arbeitsfenster sehr kritisch und wenn es dann einmal funktioniert, dann ist es wesentlich giftiger und da tut sich natürlich ein Routinier wie der Russell wesentlich leichter. Aber dem muss man jetzt einfach Zeit geben, dass er sich wieder erfängt, so wie Losen bei Racing Bulls wieder zu seiner Form gefunden hat. Aber den Luxus hat Mercedes Gott sei Dank nicht, dass sie ein zweites Team haben.
Als Beobachter der Szene, du hast jetzt gerade mal auch eben so analysiert, Vertrauen ins Auto. Wie bewertest du denn Lewis Hamiltons Ferrari? Aber kommt trotzdem nicht mit dem Ferrari so gut klar wie Leclerc.
Gut, da bin ich zu weit weg, aber es im Rennen, in Spa, war sicher ein Aufwärtstrend da. Wenn das mehr Nässe gegeben hätte, glaube ich, wäre er wesentlich weiter nach vorne gekommen.
Und wenn man jetzt sich Max nochmal anguckt, dieses Jahr zeigt er ja auch ganz klar, dass er ja der beste Fahrer der Welt ist, kann auch im unterlegenen Auto gewinnen, gerade auch der Sieg in Spa, im Sprint. Was hat Max nochmal einen Sprung gemacht vom letzten auf dieses Jahr? Und wenn ja, wie siehst du diesen Sprung? Was macht ihn so besonders?
Er hat sich weiterentwickelt. Er ist wesentlich ruhiger. Es regt ihn nicht alles sofort, wenn das Auto nicht auf Anhieb. Und unsere Freitage sind ja bei weitem nicht sehr erfolgreich meistens. Aber er arbeitet dann konstruktiv weiter. Das, wo, glaube ich, der größte Sprung ist, er kann mit den Reifen unglaublich gut umgehen. Er kann ein Rennen lesen. Und wenn ihm der Renntemperatur runtergeht, aber die Rundenzeit gleich bleibt.
Ist da noch mal Luft nach oben? Also wie lange kann, Max ist ja noch relativ jung für seine Erfolge, ist er irgendwann mal so weit, dass man sagt, okay, jetzt ist er am Limit oder gibt es da noch mal eine Steigerung? Das kannst du am besten beurteilen.
Der überrascht uns immer wieder. Das war beispielsweise die Pole Position Silverstone. Da scheint er oder da macht er Unmögliches möglich. Und bis dato ist diese, sagen wir so, die Grenze seiner Fähigkeiten noch nicht zutage getreten.
Nach Nico Hülkenbergs drittem Platz in Silverstone hattest du ja auch gesagt oder hattest du eingeräumt, dass ihr tatsächlich gesprochen habt, dass er auch Teamkollege von Max hätte werden können. Wie nah war er denn wirklich an dem Red Bull?
Und er war zu der Zeit ja, glaube ich, Co-Kommentator bei Servus TV. Also es war da schon eine Beziehung da. Und es waren Ansätze vom Gespräch, aber dann hat Perez dieses Rennen in Bahrain, glaube ich, gewonnen. Und dadurch hat sich das alles in Richtung Perez gewendet.
Ärgerst du dich ein bisschen, dass du ihn verpasst hast?
Es wäre, glaube ich, eine schöne Zeit geworden, denn die beiden verstehen sich sehr gut. Und ja, Hülkenberg ist eine sichere Bank für Punkte oder auch für, in unserem Auto wären es auch Top-Platzierungen gewesen.
Um das jetzt aufzugreifen, du hast ja gefühlt schon, machst du 100 Jahre Nachwuchsförderung bei Red Bull. Bianca hat dich ja gefragt, ob dir das ein bisschen leid tut, dass ihr euch nicht für Hülkenberg entschieden habt. Was bereust du bei deinen ganzen Entscheidungen? Wenn du nochmal davor stehst, wo würdest du heute sagen, das hätte ich anders gemacht bei einer Fahrerwahl?
Eigentlich stehe ich zu den Entscheidungen und man muss ja bedenken, über 95% der Fahrer, die bei uns nicht im Kader geblieben sind, fahren dann in der Formel E, fahren im WEC, fahren in der DTM oder sonst wo, verdienen gutes Geld, weit mehr, als sie wahrscheinlich in einem zivilen Beruf erreichen könnten und dann tun das, was sie lieben, nämlich Motorsport betreiben. Und das ist aber hauptsächlich möglich geworden durch unser Engagement. Und Formel 1 ist halt das Höchste und das erfordert halt spezielle, nicht nur Talent, sondern auch Eigenschaften und auch gewisse Stärke, sowohl mental als auch von der ganzen Konstitution. Und das heißt ja noch lange nicht, es gibt auch Beispiele von Formel-1-Fahrern, die wir ausgeschieden haben, beispielsweise der Pierre Gasly, die oder auch Carlos Sainz, die dann auch Rennen bei Sainz bei Ferrari gewonnen hat. Und bei Alpine gibt Pierre Gasly ganz klar den Ton an. Aber wie gesagt, in den jeweiligen Entscheidungsphasen waren dann gewisse Punkte da. Und das Hauptkriterium vor allem in der Formel 1 war, dass Max als Person, als Fahrer so stark ist, dass da eben die meisten darin mental zerbrochen sind.
Glaubst du, das wird sich nächstes Jahr ändern? Da muss man ja genau gucken, wen man neben ihn setzt.
Ja, das muss man. Und vor allem muss derjenige, der daneben ist, einmal den Gedanken aufgeben, den Max zu schlagen. Der muss nur das Bestmögliche mit dem Auto machen und für sich das Bestmögliche und das Team, aber nicht auf Max schauen, weil das ist derzeit, glaube ich, eine unmögliche Aufgabe, ihn zu besiegen, ja, auf der Meisterschaft hingesehen.
Aber warum ich jetzt frage, ist, es gibt einen Fahrer, wo ich immer mal von dir jetzt mal hören muss, warum wolltest du den nicht haben oder war das gar nicht so? Es ging um Kimi Räikkönen bei Sauber und Bernoldi. Was war der Ausschlag damals, Bernoldi zu nehmen? Weil Kimi war ja ein, ja, ein unbeschriebenes Blatt, aber er hat ja auch seinen.
Unbeschriebenes Blatt in einer sehr niederen Kategorie. Ich glaube, es war Formel Renault. Bernoldi ist schon Formel 2 gefahren. Und wir hatten mit dem, aufgrund, das war der erste Junior, der halbwegs Speed zeigte, aber im Nachhinein war die Entscheidung falsch.
Einer eurer erfolgreichsten Junioren im Nachhinein war Sebastian Vettel. Der hatte sich zuletzt so ein bisschen ja in eine Rolle bei Red Bull wieder reingeredet. Wie ist denn da der Stand? Da ging es ja auch darum, dass er womöglich als der Nachfolger aufgebaut werden soll.
Ich sehe ihn da im Hintergrund von
Ja.
dir, ein sehr
Genau.
lustigen Bild,
Er ist
lächelnd.
unglücklich gelaufen gerade. Ne? Sie hat noch kein Max-Bild, glaube ich.
Ganze ist nicht weiter, gesprächsweise weitergelaufen. weil wir mit dem Teamumbau bei Red Bull Racing mehr als genug zu tun haben. Und das ist ein Fulltime-Job, den kannst du nicht ein paar Rennen machen, dann nicht und dergleichen. Also ich glaube, dass wir sind nie in engere Gespräche gekommen, aber das Anforderungsprofil von unserer Seite war, glaube ich, nichts für ihn.
Jetzt eine ganz private Frage. Wenn Max aus irgendwelchen Gründen das Team verlassen hätte, hättest du dann weitergemacht oder machst du deine Zukunft auch wegen Max abhängig, ob er bei Red Bull bleibt oder nicht? Ich meine, du hast alles erreicht im Leben, das könnte man sogar verstehen.
Also das stellt sich momentan nicht. Mein Vertrag läuft bis Ende 26. Dann schauen wir, was das Jahr 26 bringt.
Hast du eigentlich auch Leistungsklauseln im Vertrag oder ist das da was anderes?
Nein, ich habe Boni, die auf Platzierungen basieren.
Okay.
Ja, Helmut, sehr schön. Ich würde sagen, das ist doch ein wunderbarer Schluss gewesen. Bedanken wir uns fürs Interview, wünschen euch viel Erfolg in Ungarn. Was erwartest du von Ungarn? Vielleicht noch ganz kurz.
Ungarn ist nicht gerade unsere erfolgreichste Strecke. Zu wenig schnelle Kurven. Ich glaube, wir haben dort nur 4-mal gewonnen, weil du jetzt gerade den Sepp im Hintergrund hast. Dem wurde ein Sieg aberkannt, auf dieser, basierend auf der Regel mit dem 10-Auto-Abstand hinter dem Safety Car. Er wollte damals Mark Webber helfen, dass der Zweiter wird und hat dadurch den Abstand so hinausgezögert und das hat ihm den Sieg gekostet. Traurige Erinnerung. Aber generell, ich glaube, wir werden mit Ferrari um die Positionen hinter McLaren kämpfen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.